Der Pier zog sich düster in das pechschwarze Wasser hinein, als wolle er selbst vor dem entkommen, was darunter lauerte. Die wenigen Hafenlichter tasteten zitternd über die Oberfläche des Ozeans, aber das Dunkel schluckte sie gierig. Am äußersten Ende der Mole stand ich, Dr. Ilram Mendes, Meeresbiologin mit Schwerpunkt auf Tiefseeorganismen, während mir der Wind die Kapuze vom Kopf riss und meine Finger taubkalt fror. Vor mir lag das modernste U-Boot, das ich je gesehen hatte. Es sah nicht aus wie ein Schiff, sondern wie ein Raubtier aus einer anderen Welt. Die Blackwater Sentinel war mit einer Hülle aus verstärktem Titan überzogen, matt und schwarz, mit scharfen Linien und einer Präsenz, die eher an ein Kriegsgerät erinnerte als an ein Forschungsschiff. Ihre Oberfläche reflektierte das spärliche Licht in unnatürlich stumpfen Glanzpunkten, als wolle sie gar nicht gesehen werden. Das war kein Werk eines Schiffbauers. Das war das Werk eines Ingenieurs, der davon ausging, dass der Ozean zurückschlagen würde. 3 Wochen zuvor war eine E-Mail in meinem Postfach aufgetaucht. Absender, unbekannt. Der Inhalt, verschlüsselt und unlesbar, bis auf eine kurze Nachricht am Ende. 100.000 US-Dollar für einen 2-wöchigen Tiefseeeinsatz. Alle Kosten übernommen. Keine Details, keine Organisation, keine Projektbeschreibung. Nur Koordinaten mitten im Pazifik, eine Abfahrtszeit und ein letzter Satz, der sich in mein Gedächtnis brannte. Tiefe Gewässer bergen tiefe Geheimnisse. Meine Betreuerin hatte mich gewarnt, das sei Karriere-Selbstmord. Man antwortet keinen Geistern im Internet, Elira. So verschwinden Menschen. Und vielleicht hatte sie recht. Aber mein Forschungsetat war versiegt, meine Schulden wuchsen und mein Bauchgefühl sagte mir, dass es mehr war als nur ein Scherz oder ein Hacker. Ich hatte die Koordinaten überprüft. Sie lagen mitten in einem Abschnitt des Pazifiks, den ich auf keiner bekannten Forschungskarte finden konnte. Zu weit entfernt von allen Routen, zu tief für kommerzielle Arbeiten. Ein Ort, den der Ozean für sich allein behalten hatte. Stiefel halten schwer auf dem Metall des Stegs. Ich drehte mich um und sah einen Mann auf mich zukommen. Groß, von wettergegerbter Haut, grauem Bart und Augen, die so tief lagen, als hätten sie mehr Sturm als Sonne gesehen. Seine Bewegungen waren ruhig, schwer, als hätte er sein ganzes Leben auf schwankendem Deck verbracht. »Dr. Mendes?« Seine Stimme war tief, nicht fragend, sondern feststellend. »Ja, Elira Mendes, Biologin.« Ich reichte ihm die Hand, bevor ich überlegen konnte. Sein Händedruck war kurz, hart wie Eisen. »Kapitän Vadim Volkov, Sie sind die Letzte. Kommen Sie.« Er drehte sich um und stapfte zurück in Richtung des Schiffs, ohne sich noch einmal umzublicken. Ich folgte ihm. Meine Schritte hallten auf der Gangway, der Wind schlug mir ins Gesicht. Der Deckbereich war seltsam makellos. Seile waren millimetergenau aufgewickelt, kein Splitter, kein Rost, kein loses Teil. Alles an diesem Schiff war vorbereitet. Nicht für ein Abenteuer, sondern für ein Gefecht. Ich ließ die Finger über das kalte Metall des Geländers gleiten. Es fühlte sich an, als könnte es dem Aufprall eines Hochgeschwindigkeitszugs trotzen. »Beeindruckend«, murmelte ich. »Das sollte es auch sein«, sagte Volkov, ohne sich umzudrehen. »Wir fahren dorthin, wo andere Schiffe keine Stunde überleben würden.« Er blieb vor einer verstärkten Stahltür stehen, vermutlich die Brücke. »Ihre Kabine ist unter Deck«, 3. Tür links, Kombüse ist am Ende des Gangs, wir machen das Briefing, sobald wir unterwegs sind. Er hielt kurz inne, wandte sich mir halb zu und seine Stimme wurde leiser, fast drohend. Und Dr. Mendes, was auch immer Sie glauben hier zu tun, vergessen Sie es. Das hier ist kein Unikreuzfahrtschiff. Ich wollte fragen, was er meinte, aber er verschwand durch die Tür, noch bevor ich einen Laut herausbrachte. Einen Moment später vibrierte der Boden unter meinen Füßen. Die Triebwerke begannen in tiefem Grollen zu arbeiten. Wir legten ab, mit oder ohne Antworten. Unter Deck erwartete mich kein typisches Forschungsschiff. Es war eine Mischung aus Hochsicherheitslabor und U-Boot der nächsten Generation. Kühle LED-Leisten warfen hartes Licht auf versiegelte Konsolen, deren Funktionen ich nicht mal zuordnen konnte. Die Luft war gereinigt, beinahe steril, mit einem leichten metallischen Beigeschmack. Die Art, die einem sagt, dass das Lebenserhaltungssystem zu hart arbeiten musste. Meine Kabine war klein, aber funktional. Ein schmales Bett an der Wand verschraubt, ein Schreibtisch, Spinde mit digitalen Zahlencodes. Auf dem Tisch lag ein Ausdruck der Crewliste. 8 Namen. Nur einer war mir vertraut. Dr. Kaori Ishida. Ich kannte ihre Arbeiten zu Tiefseemikroorganismen. Brillant, wegweisend, aber zuletzt war sie von der Bildfläche verschwunden. Ich verstaute mein Gepäck, sicherte das Fach und folgte dem Geruch von Kaffee bis in die Kombüse. Dort stand eine Frau mit kurzem, dunklem Haar. Sie bewegte sich wie jemand, der Routine zur Wissenschaft gemacht hatte. Schnell, exakt. Sie war es. »Dr. Ilira Mendes?« fragte sie. Keine Begrüßung, kein Lächeln. »Ja, ich kenne Ihre Arbeit. Sehr solide.« Sie schob mir kommentarlos eine dampfende Tasse zu. »Danke. Aber dann verstehe ich nicht, warum braucht man 2 Biologinnen für denselben Einsatz?« Kaori blickte auf, ihre Augen wachsam. »Im Manifest bin ich als Mikrobiologin eingetragen, aber mein Forschungsgebiet ist weit gefasst. Ich denke, Sie wollten Redundanz. Oder Sie wollten, dass wir uns gegenseitig beobachten.« Ein langer Blick, ein vorsichtiger. Dann nahm sie selbst einen Schluck Kaffee. »Wie viel wissen Sie über die Mission?« fragte ich. »Fast nichts. Die gleiche E-Mail wie bei Ihnen. Koordinaten, Zeitpunkt, Bezahlung, kein Projektname, kein Träger. Mein Institutsleiter hat mich für verrückt erklärt.« »Meiner auch.« Draußen begann der Hafen sich zu entfernen. Lichter zogen an den runden Fenstern vorbei und verschwanden in der Finsternis. Wir waren auf dem Weg, ohne die geringste Ahnung, wohin genau. »Und die anderen?« fragte ich. »Ein paar Ingenieure, ein paar Männer, deren Aufgabe niemand kennt. Alles wirkt sehr selektiv. Jeder scheint nur zu wissen, was er wissen muss.« Sie stellte ihre Tasse ab. »Und der Kapitän? Der redet nicht gern. Hab ihn heute Morgen nach den Forschungszielen gefragt.« »Und?« »Seine Antwort: Warten Sie, bis wir Tiefe erreicht haben.« Was auch immer das heißen soll. Das Grollen der Triebwerke wurde tiefer, die Bewegungen des Schiffs deutlicher. Wir hatten die schützenden Arme des Hafens verlassen. Jetzt regierte der offene Ozean. Ich deutete auf einige der Geräte, die in der Kombüse gelagert waren. »Dieses Equipment, das ist nicht Standard. Diese Anzüge da, damit könnte man eine Rakete ins All schicken.« Kaori nickte. »Und was für Organisationen haben Zugriff auf so etwas?« Ihre Augen verengten sich. »Mich interessiert mehr, wer hier wirklich bezahlt.« Bevor ich antworten konnte, krächzte das Bordintercom. »Alle Crewmitglieder auf das Hauptdeck. Briefing in 5 Minuten.« Wir tauschten einen Blick. Endlich. Der zentrale Bereich war umfunktioniert worden. Klappstühle standen im Kreis, Kabel verliefen geordnet an den Wänden entlang. 7 weitere Menschen saßen bereits, als wir eintrafen. 6 Männer, eine Frau. Die meisten sahen aus wie Ingenieure, die anderen waren schwer zuzuordnen. Ruhige Gesichter, leere Blicke. Kapitän Volkov stand in der Mitte, 2 manillafarbene Umschläge in der Hand. Er trug nun eine dunkelblaue Uniform, die ihn noch autoritärer wirken ließ. »Wir sind jetzt etwa 2 Stunden südwestlich von San Diego«, begann er. »Kurs ist eingegeben, Zielkoordinaten fixiert, etwa 19.600 Kilometer entfernt, internationale Gewässer.« Er trat einen Schritt vor, reichte jedem von uns einen Umschlag. »Diese Dokumente enthalten Ihre individuellen Aufgaben. Öffnen Sie sie erst auf mein Kommando.« Ich hielt meinen Umschlag in der Hand. Kein Absender, kein Siegel. Nur mein Name auf weißem Klebestreifen. Ein Ingenieur meldete sich. Was genau ist das Forschungsziel?
Probenentnahme, sagte Volkov knapp. Biologisch und geologisch. Genaueres finden Sie in Ihrem Umschlag.
Kaori lehnte sich leicht vor. Ihre Stimme war ruhig, aber ihre Augen funkelten. Wie tief? Der Blick, den Volkov ihr zuwarf, war lang und unangenehm.
Tiefer, als sie je waren.
Das ist keine Antwort, sagte ich.
Es ist die einzige, die Sie bekommen, erwiderte er.
Dann wandte er sich ab. Wir erreichen die Koordinaten in etwa 18 Stunden. Bereiten Sie Ihre Ausrüstung vor. Erkunden Sie das Schiff. Lesen Sie die Dokumente erst, wenn ich es Ihnen sage. Und noch etwas. Kein Kontakt zur Außenwelt. Keine Ausnahmen. Funk nur im Notfall. Ihre Institute wissen, dass Sie nicht erreichbar sein werden.
Die Gruppe löste sich rasch auf. Jeder verschwand in eine andere Richtung, die Umschläge fest in der Hand.
Kaori blieb neben mir stehen. Gemeinsam gingen wir zum Heck. Hinter uns verschwand das letzte Hafenlicht im Dunst der Nacht. Nur noch die Dunkelheit. Und eine Richtung, die niemand verstehen konnte.
Irgendwas stimmt hier nicht, sagte Kaori leise.
Ich sah auf den Umschlag in meiner Hand. Vielleicht ergibt es Sinn, wenn wir sie öffnen.
Vielleicht, antwortete sie. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch.
Oder wir haben gerade den größten Fehler unseres Lebens gemacht.
Ich antwortete nicht.
Die Blackwater Sentinel fuhr in ein Stück Ozean, das auf keiner Karte je benannt wurde, und mit jedem Meter, den wir weiter hinaustrieben, wuchs das Gefühl, dass etwas dort unten auf uns wartete. Die Stunden nach dem Briefing dehnten sich wie Gummi. In dem ständigen Brummen der Triebwerke und dem leisen Vibrieren des Rumpfes spürte man, wie sich die Blackwater Sentinel stetig weiter vom Festland entfernte und mit jedem Meter mehr in die Dunkelheit glitt, in einen Raum ohne Regeln, ohne Grenzen. Ich saß auf meiner schmalen Pritsche. Das Licht meiner Kabine war kalt und künstlich, fast steril. Der Umschlag mit meinem Namen lag noch ungeöffnet auf dem Tisch, als wäre er eine Falle, die bei der kleinsten Berührung zuschnappen würde. Ich starrte ihn eine Weile an, versuchte das Gewicht dessen zu begreifen, was darin steckte. Er war nicht versiegelt, sondern mit einem Stück manipulationssicherem Klebeband verschlossen. Die Art, die sich beim Entfernen auflöst, eine Botschaft an sich. Das hier ist nicht für Neugierige gedacht. Nur für Gehorsame. Ich verließ die Kabine, ging die Hauptgänge entlang und lernte die Decks kennen. Es war, als hätte man ein Forschungslabor in den Körper eines U-Bootes implantiert. Aus Stahl, Kunststoff und lebloser Effizienz. Keine Fenster, nur Bildschirme. Keine persönlichen Gegenstände, nur Ausrüstung. Kein Lachen, kein Plausch, nur Funktion. In der Technikbucht begegnete ich Tomasz Krawiec, unserem Sonar-Operator. Ein hagerer Mann mit tiefen Augenringen und der Haltung eines Menschen, der nicht schlief, sondern wachte. Er arbeitete still, überprüfte das Sonarsystem, als ob er etwas erwartete oder fürchtete.
»Irgendwas Auffälliges?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf.
»Noch nicht, aber das Meer ist... still.«
Ich wusste, was er meinte.
Ab einer Tiefe von etwa 1000 Metern beginnt der Bereich, den wir die Mitternachtszone nennen. Dort dringt kein Sonnenlicht mehr hinab und das Leben leuchtet, um zu überleben. Aber das hier war keine gewohnte Dunkelheit.
»Wir sollten spätestens in 18 Stunden die Zielkoordinaten erreichen«, murmelte er.
»Das Sonar reicht dann nicht mehr tief genug, aber ich habe ein paar Tricks.«
Ich nickte und ließ ihn weiterarbeiten. Seine Finger bewegten sich mit fast mechanischer Präzision über das Bedienfeld, während ich mich durch das Schiff zurückkämpfte. Es fühlte sich zu still an, zu aufgeräumt, als ob jemand absichtlich jedes Zeichen von Menschlichkeit entfernt hatte. In der Nähe der Probenlabore traf ich wieder auf Kaori Ishida.
Sie stand an einem der Vorbereitungsstationen, säuberte akribisch die Sammelbehälter und überprüfte die Kalibrierung des Spektrometers. »Kaori«, sagte ich leise. Sie blickte auf, eine einzelne Strähne hatte sich aus ihrem glatten Pony gelöst. »Elyra«, erwiderte sie knapp, »ich dachte, du liest vielleicht schon deinen Umschlag.« »Noch nicht. Du?« »Nein. Ich mag keine Spiele mit Regeln, die ich nicht verstehe.« Ich trat näher. Ihre Hände waren ruhig, aber ihre Augen nicht. Dort lauerte etwas. Unruhe, vielleicht Angst. »Wie oft bist du schon so tief getaucht?« »Noch nie weiter als 5000 Meter. Mit einem Prototyp in der Bismarcksee. Aber das hier ist anders.« Ich wusste, was sie meinte, auch wenn keiner von uns es aussprach. Ein dumpfer Laut durchlief plötzlich den Rumpf. Ein metallisches Grollen. Tief, langgezogen, kein Alarm, kein Warnsystem. Nur das Schiff, das auf Druck reagierte. Oder etwas anderes. Kaori sah auf. »Das war zu früh«, sagte sie. »Was meinst du? Das Schiff ist nicht tief genug für solche Geräusche. Wir sind vielleicht bei 1500 Metern.« Ich spürte, wie meine Nackenhaare sich aufstellten. »Vielleicht der Wellengang?« Sie antwortete nicht. Stattdessen ging sie zum Wandbildschirm, öffnete das Echtzeitdiagramm der Tiefe. 1643 Meter, sagte sie. Das war kein Druckgeräusch. Ein unangenehmes Schweigen senkte sich über uns. Ich wollte gerade etwas sagen, als das Intercom krächzte. Nächste Stationsrotation in 20 Minuten. Probeentnahme vorbereitet halten. Besatzung meldet sich auf Position. Die Stimme von Kapitän Volkov. Ruhig, beherrscht, aber ohne Leben. Als wäre er längst Teil dieses Schiffes, dieser Mission. Ich ging zurück in meine Kabine und setzte mich wieder an den Tisch. Der Umschlag wartete immer noch, wie eine Waffe, die darauf wartete, entsichert zu werden. Schließlich zog ich das Klebeband ab. Es löste sich ohne Widerstand, was mich misstrauisch machte. Im Inneren lag ein dünnes Dossier. Kein Briefkopf, keine Signatur. Nur technische Daten, Koordinaten und eine Übersicht über meine Aufgaben. Biologische Proben aus Tiefen unter 10.000 Metern, Lebendprobenpriorität, hoch visuelle Dokumentation der Tiefenökosphäre. Kein Transfer von Proben ohne interne Dekontaminationsfreigabe, Kommunikation nur über zugelassene Kanäle. Externe Publikation. Ausgeschlossen. Am unteren Rand ein einziger Satz in grauer kleiner Schrift. Sollten Sie auf anomale Phänomene stoßen, halten Sie Beobachtung vor Handlung. Und vor allem, reagieren Sie nicht. Ich las den Satz dreimal. Dann legte ich das Papier weg und saß einfach da. Lauschend. Denkend. Ein Ruck ging durch das Schiff. Nicht stark, aber spürbar. Als ob sich etwas verlagert hätte. Nicht im Inneren, sondern draußen. Eine Veränderung der Strömung? Ein Kontakt? Das Intercom sprang erneut an. An alle Stationen. Wir treten in die Übergangszone ein. Tiefe, 2000 Meter, Verdunkelung aktivieren. Außenlichter nur auf Kommando. Übergangszone. Auch das war kein Begriff aus der Forschung, sondern aus dem Militär. Es bedeutete, ab hier gelten andere Regeln. Ich löschte das Licht in meiner Kabine, starrte in die schwache Notbeleuchtung. Die Dunkelheit war vollkommen. Sie war nicht leer. Sie war gefüllt mit etwas, das sich langsam regte. In diesem Moment wusste ich, dass unser Kurs nicht zufällig gewählt war. Jemand hatte diese Koordinaten nicht entdeckt, sondern gesucht. Jemand wollte wissen, was dort unten war, und sie hatten uns geschickt, um es zu wecken. Die Tiefe war eine andere Welt. Eine Welt ohne Licht, ohne Lärm, ohne Zeit. Als wir die 3000 Meter Marke überschritten, war der letzte Rest des Sonnenlichts verschwunden. Was zurückblieb, war eine Dunkelheit so vollkommen, dass selbst das stärkste LED-Flutlicht sie nur ein paar Meter weit zu durchbohren vermochte. Ich saß im zentralen Analysemodul, das gleichzeitig als Überwachungsstation diente, den Blick fest auf die Monitore vor mir gerichtet. Die Tiefe tickte auf dem Hauptdisplay in stummen Zahlen herunter. 3017 Meter, 3042, 3060. Jeder Meter war ein Schritt weiter in das Ungewisse. Normalerweise beginnt hier die sogenannte Twilight Zone, ein Abschnitt, in dem sich biolumineszente Lebewesen tummeln. Medusen, Laternenfische, Siphonophoren, die mit ihren Lichtsignalen kommunizieren und locken. Doch diesmal war da nichts. Kein Glimmen, kein Leuchten, kein zitterndes Pulsieren in der Dunkelheit. Kaori, siehst du das? Meine Stimme war leise, beinahe flüsternd. Vielleicht aus Respekt vor dem, was uns da draußen umgab. Sie stand einige Meter entfernt, beugte sich über das Kontrollpanel des Probensammelarms. Ich sehe gar nichts, sagte sie, und genau das macht mir Angst. Selbst in toten Zonen gibt es Plankton, Partikel, irgendetwas, aber das hier ist wie ein Glaskörper. Tomasz, der Sonar-Operator, drehte sich in seinem Sitz zu uns um. Seine Augen wirkten noch tiefer eingesunken als zuvor. Ich bekomme merkwürdige Rückläufe. Nur für Sekundenbruchteile. Große Kontakte. Dann verschwinden sie wieder. Wie Schatten, die durchs Wasser gleiten. Ich ging zu seinem Monitor. Die Anzeige zeigte eine weiße Linie, die rhythmisch pulsierte, unterbrochen von kurzen Ausschlägen. Geisterbilder von Objekten. Einige davon waren gewaltig, größer als ein Wal, andere klein und schnell, wie Fischschwärme. Doch keines blieb lange genug, um analysiert zu werden. Könnte das ein Defekt sein? Fragte ich. Ich habe das System vor dem Abstieg zweimal getestet, erwiderte Tomasz. Keine Anomalien, die Ausfälle sind nicht zufällig, sie verhalten sich gezielt. Ich sagte nichts mehr. In mir formte sich ein Gedanke, der mir Angst machte. Vielleicht war da draußen etwas, das nicht entdeckt werden wollte. Dann kam Kapitän Wolkows Stimme über das Intercom. Ruhig, ohne erkennbare Emotion. An alle Stationen. Statusmeldung. Wir erreichen 5000 Meter in wenigen Minuten. Die Crew meldete sich eine nach der anderen. Alles grün. Triebwerke stabil. Lebenserhaltung in Ordnung. Druckausgleich vollautomatisch. Und doch fühlte es sich falsch an. Die Kameras zeigten weiterhin nichts. Nur schwarze, unbewegliche Dunkelheit. Als würde das Wasser selbst kein Leben mehr zulassen. Als hätte es sich entschlossen, stumm zu bleiben. Kaori aktivierte den ersten Sammelarm. Die mechanische Vorrichtung fuhr aus dem Rumpf der Blackwater Sentinel heraus, geschmeidig und präzise, wie ein stählerner Insektenarm. Auf dem Bildschirm war zu sehen, wie die Sammelkammer Wasser in ein versiegeltes Behältnis sog. Kristallklar, tiefblau, leer. Probe 1 gesichert, meldete Kaori, schob den Behälter durch die dekontaminierende Schleuse in das interne Analysemodul. Ihre Bewegungen waren gewohnt sicher, aber ich sah, wie ihre Schultern angespannt waren. Sie beugte sich über das Mikroskop, richtete das Licht, fokussierte. Dann hielt sie inne. Elyra, sagte sie leise, du solltest das sehen. Ich trat neben sie und beugte mich über das Okular. Zuerst sah ich nichts Außergewöhnliches, nur Wasser, angereichert mit winzigen Partikeln und ein paar harmlos aussehenden Rückständen. Doch als ich das Licht neu justierte, änderte sich das Bild. Ein feiner, schwarzer Schleier zog sich durch die Probe. Zuerst dachte ich, es sei Ruß oder ein Fehler im Glas. Aber bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass sich diese schwarzen Fäden bewegten. Nicht zufällig, sie wanden sich, wie Rauch unter Wasser, aber gezielt, fast absichtsvoll. Kontamination? Fragte ich. Unmöglich, sagte Kaori. Ich habe die gesamte Sammelvorrichtung sterilisiert. Und die Kontrollprobe aus unserem Laborsystem ist glasklar. Wir wiederholten den Vorgang. Der Arm fuhr erneut aus, sammelte in 6000 Meter Tiefe eine neue Probe. Die Prozedur war identisch. Auch diese Flüssigkeit sah zunächst sauber aus, aber innerhalb weniger Minuten begann sie sich zu verfärben. Die gleiche schwarze Schlierenbildung, diesmal schneller. Kaori runzelte die Stirn. Die chemischen Werte sind normal. Salzgehalt, Mineralien, alles, wie es sein sollte, aber optisch, es verändert sich, sagte ich. Nicht nur das. Es entwickelt sich. Die nächsten Minuten waren geprägt von Stille, unterbrochen nur vom Summen der Geräte. Dann meldete sich Robert, der leitende Ingenieur aus dem unteren Technikbereich. Kapitän, wir beobachten ungewöhnliche Ausschläge im Magnetfeldsensor, noch innerhalb der Toleranz, aber ungewöhnlich stark. Volkov antwortete knapp: Aufzeichnen, weiter mit Standardprotokoll. Ich sah auf das Tiefenbarometer. 10.000 Meter. Wir befanden uns nun tief in der sogenannten Abyssal Zone, dem Bereich, in dem Druck so extrem ist, dass jeder Fehler tödlich enden kann. Menschen können hier nicht überleben, nicht einmal für Sekunden. Selbst Titan beginnt zu singen, wenn es dieser Last ausgesetzt wird. Draußen war nichts. Doch in meinem Inneren begann sich etwas zu regen. Eine Art Instinkt, der mir sagte, dass wir nicht allein waren. Tomasz? Fragte ich. Noch immer diese Geistersignale? Er nickte. Aber sie verändern sich. Vorher waren sie vereinzelt, jetzt sind sie geordnet. Sie bewegen sich in Formationen, gerade Linien, rechte Winkel. Kaori und ich wechselten einen Blick. Das war kein Schwarmverhalten, kein zufälliges Spiel von Strömung oder Tier. Das war Mustererkennung und damit verbunden Intention. Ich prüfte die Temperaturdaten auf meinem Panel und erstarrte. Eine der Anzeigen war in die Höhe geschnellt. In diesem Moment zeigten die Sensoren 40 Grad Celsius, in einer Umgebung, die knapp über Null liegen sollte. Ich zeigte auf den Wert. Das ist unmöglich. Kaori überprüfte ihre eigene Anzeige. Hier ist es ebenfalls. Und das Seltsame ist, es gibt keine Quelle. Keine hydrothermale Aktivität, keine Gasausströmung, kein Vulkan. Ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte. Wenn Temperatur ohne Ursache steigt und Druck ohne äußere Einflüsse schwankt, dann liegt das Problem nicht außerhalb der Hülle. Dann liegt es in der Tiefe selbst. Ein Laut hallte durch das Schiff. Kein Alarm, kein technisches Signal, sondern ein Grollen. Lang, kehlig, fast wie ein Stöhnen. Nicht mechanisch, sondern organisch. Kaori trat vom Mikroskop zurück, ihre Augen groß. Das war nicht das Schiff, sagte sie. Und ich wusste, dass sie recht hatte. Etwas dort draußen hatte geantwortet. Auf unser Eindringen, auf unsere Proben, auf unsere Präsenz. Und es sprach nicht mit Licht oder Laut. Es sprach mit Schweigen. Einem Schweigen, das so tief war, dass es Dinge zerdrücken konnte. Vielleicht sogar uns. Die Blackwater Sentinel hatte die 10.000 Meter Grenze überschritten, als sich etwas in der Atmosphäre des Schiffs veränderte. Es war kein plötzlicher Bruch, kein Schock, vielmehr ein leises Umkippen der Realität, ein allmähliches Versickern des Bekannten in das Fremde. Die Lichter flackerten kurz, als wollten sie etwas Unerträgliches nicht länger erleuchten. Dann stabilisierten sie sich wieder. Doch in jenem Flackern hatte ich das Gefühl, dass die Dunkelheit draußen einen Blick nach drinnen geworfen hatte. Kaori Ishida stand schweigend an ihrem Arbeitsplatz. Vor ihr lag die dritte Probe, entnommen aus einer Tiefe von etwa 11.200 Metern. Die Sammelkammer war luftdicht verschlossen. Durch das verstärkte Glas schien das Wasser zunächst klar. Doch wir wussten es besser. Wir hatten es bereits zweimal gesehen. Ich trat zu ihr, während sie die Analyse vorbereitete. Ihre Bewegungen waren exakt, fast feierlich. Es gab keinen Zweifel mehr. Das, was wir aus der Tiefe gezogen hatten, war kein passiver Bestandteil des Wassers. Es war aktiv. Und es veränderte sich. Kaori öffnete die Kammer unter der Laborluft und schob eine kleine Menge Flüssigkeit auf einen Objektträger. Noch bevor sie das Mikroskop fokussieren konnte, begannen die Veränderungen. Die Probe verfärbte sich, langsam zuerst, dann immer schneller. Schwarze Schlieren wuchsen aus dem scheinbar klaren Wasser heraus, zogen sich wie Risse durch Glas. Sie pulsierten, als hätten sie einen eigenen Herzschlag. Ich trat näher, beugte mich über das Okular. Was ich sah, war nicht nur unheimlich. Es war unmöglich. Die schwarzen Fäden verdickten sich, vernetzten sich in komplexen Mustern, Spiralen, Gitterstrukturen, filigrane Geometrien, fast wie Kristallwachstum, nur organisch. Und dann, für den Bruchteil einer Sekunde, sah ich etwas, das wie ein Nervengeflecht aussah. Es war, als hätte sich das Ding in der Probe zu einer Miniaturform eines Gehirns geformt, mit Symmetrie, mit Takt. Ich trat erschrocken zurück. »Es lernt«, flüsterte Kaori. »Es beobachtet uns.« »Oder es erinnert sich«, sagte ich. In diesem Moment krächzte das Intercom. Kapitän Volkovs Stimme, dieses Mal rauer, angespannter. »Alle Stationen. Wir erreichen 12.000 Meter. Systeme überprüfen. Bericht an Brücke.« Die Rückmeldungen kamen nacheinander. Mechanisch und schnell. Navigation funktionierte, Triebwerke liefen stabil, aber die Technik-Crew meldete leichte Spannungsschwankungen in der Hilfsstromversorgung. Nichts Kritisches, noch nicht. Tomasz meldete sich als Letzter. »So nah ist verwirrend«, sagte er. »Die Kontakte sind jetzt überall, es gibt keine Richtungen mehr, kein vorne oder hinten. Die Impulse, sie kehren nicht mehr zurück.« Ich hörte ihn tief einatmen. »Es ist, als würde das Wasser das Sonar verschlucken.« Ich spürte, wie mir das Herz gegen die Rippen schlug. Unsere Augen, unsere Ohren, unsere Messinstrumente, alles, was uns im Ozean Orientierung geben sollte, war nun wertlos. Kaori richtete sich wieder auf, ging zum Terminal mit der Temperaturanzeige. »Elyra, schau dir das an.« Ich trat zu ihr. Die Anzeigen zeigten Sprünge, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Die Umgebungstemperatur bewegte sich in Sekundenbruchteilen von 3 Grad Celsius auf über 40 und wieder zurück. Es gab keine Quelle für diese Hitze. Kein Vulkan, keine Reibung, kein hydrothermaler Schlot. »Und der Druck?«, fragte ich. Sie zeigte auf den nächsten Graphen. Auch dort. Schwankungen. Nicht stetig steigend, wie es bei einem Abstieg normal wäre, sondern erratisch, sprunghaft, an manchen Stellen sogar fallend. »Das Wasser ist instabil«, flüsterte sie. »Oder die Physik selbst ist es.« Ich konnte nicht antworten. Mein Magen fühlte sich an wie verknotet. Es war, als würden wir nicht nur in eine andere Tiefe, sondern in eine andere Realität gleiten. Plötzlich rief Tomasz wieder von seinem Posten. »Neues Echo. Groß. Direkt unter uns.« Dann verschwunden. Keine Bewegung. Kein Abgang. »Wie groß?«, fragte ich. Er schluckte. »Wenn der Impuls korrekt war. Größer als unser Schiff.« Die Blackwater Sentinel maß 23 Meter in der Länge, war über 4 Meter hoch mit einem verstärkten Rumpf und 3 Segmenten. Was immer da draußen war, übertraf uns, und es konnte verschwinden, wann immer es wollte. Dann fiel das Licht kurz aus, nur für den Bruchteil einer Sekunde, aber es reichte, um die Schwärze zu spüren, die draußen lauerte. Als es zurückkam, war der Bordcomputer blockiert. Kurz darauf flackerte das Hauptpanel auf, mit einer einzigen Textzeile in rotem Licht. »Sonde hat Widerstand erfahren.« Kaori sah mich an. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Was für ein Widerstand. Da ist nichts. Keine Felsen, keine Hindernisse.« Ich wusste es. Sie wusste es. Das, was wir da angebohrt hatten, war nicht der Meeresboden. Es war etwas anderes. Etwas, das jetzt wach war. In diesem Moment vibrierte das Deck leicht unter unseren Füßen. Nicht wie ein technisches System, sondern wie ein Atmen. Langsam. Tief. Uralt. Kaori ging zurück zum Mikroskop. Ihre Finger zitterten, als sie den Fokus erneut justierte. Elyra, flüsterte sie. Es bewegt sich. Ich trat näher. In der Sammelkammer war das Schwarze nicht mehr stationär. Es schlängelte sich nun durch die Flüssigkeit. Nicht wie ein Partikel, sondern wie ein Wesen. Es berührte das Glas, schien daran zu tasten. Immer wieder drückte es sich gegen die Innenseite, als prüfe es die Festigkeit. Dann bildete es eine Art Fühler, ein schwarzer Strang, der sich verzweigte, zurückzog, wieder streckte. Und in seinen Bewegungen lag ein Muster. Es war kein Zufall. Es war Intelligenz. Und wir hatten es mit an Bord gebracht. Die schwarze Substanz in der Probenkammer hatte sich längst nicht mehr wie eine Flüssigkeit verhalten. Sie kroch. Sie tastete. Und sie lernte. Ich konnte es in jeder Bewegung sehen. Das suchende, prüfende Verhalten. Es war, als würde sie den Raum erkunden, die Begrenzungen ertasten, die sie zurückhielten. Kaori stand versteinert neben dem Glas. Ihre Finger ruhten über dem Notfallverschluss der Kammer, aber sie rührte sich nicht. Ihre Augen klebten an dem, was darin lauerte. Es reagiert auf Licht, sagte sie schließlich leise. Wenn ich die Beleuchtung ändere, zieht es sich zurück. Wenn ich sie drossle, kommt es wieder näher. Ich konnte es selbst sehen. Die Fühler zuckten, zogen sich zurück, streckten sich erneut, wie Muskeln, wie Tentakel oder wie Nervenfasern, die nach neuen Reizen suchten. Inzwischen waren wir auf eine Tiefe von etwa 13.000 Metern abgesunken. Der Druck auf die Hülle war unvorstellbar. Jeder Riss, jedes strukturelle Versagen hätte uns in Sekunden zu einer Mischung aus Knochensplittern und Dampf zermahlen. Und doch war es nicht der Druck, der uns fürchten ließ. Es war die Ruhe. Denn der wahre Druck kam nicht von außen. Er war längst im Inneren. Thomas meldete sich über das Intercom. Seine Stimme war flach, aber angespannt. Wir haben Ausfälle in den Hilfssystemen. Einige Anzeigen spielen verrückt. Temperatursensoren springen zwischen 0 und 40 Grad. Druckanzeigen zeigen Werte, die nicht möglich sind. Ich sah zu Kaori. Sie hatte bereits ihre Konsole überprüft. Wir haben dieselben Ausfälle hier. Und die Energiezufuhr für die Mikroskope wurde gerade unterbrochen. Die Anzeige vor mir flackerte. Ein zweites später war der Bildschirm schwarz. Dann kam das Licht zurück. Doch etwas war anders. Der Hintergrund des Betriebssystems war nicht mehr das kühle Blau des Interface. Es war schwarz. Tiefschwarz. Nur ein blinkender roter Punkt in der Mitte. Ich stand auf und ging zu Thomas in die Sonarzentrale. Der Raum war abgedunkelt. Nur die Restbeleuchtung der Monitore warf blasse Schatten an die Wände. Thomas saß wie erstarrt da, der Blick auf den Bildschirm gerichtet. Seine rechte Hand zitterte leicht. »Sie sind überall«, sagte er tonlos. Ich sah auf das Display. Der Sonarverlauf war eine einzige Flut von Signalen, aber nicht so, wie man sie erwarten würde. Keine Fischschwärme, keine Gesteinsformationen. Es war, als würden tausende kleine Objekte um uns herum pulsieren, flackern, tanzen. Doch keine dieser Bewegungen entsprach bekannten Mustern. Stattdessen erschienen sie geordnet. Rechte Winkel, Spiralen, dreifache Symmetrien, immer wieder neue Formationen. Und dann verschwanden sie wieder, als hätten sie nie existiert. »Sie umkreisen uns«, sagte Thomas. »Sie analysieren uns.« Ich hörte, wie jemand durch das Intercom atmete. Dann meldete sich Robert aus dem Maschinenraum. »Wir haben elektrische Ausfälle. Die Notstromkreise springen sporadisch an. Die Hauptgeneratoren melden Spannungseinbrüche, aber es gibt keinen Grund. Keine mechanische Störung, keine Temperaturveränderung. Ich wollte antworten, doch in diesem Moment fiel das Licht im Kontrollraum vollständig aus. Nur für 2 Sekunden. Aber diese 2 Sekunden waren genug, um die Luft zu verändern. Als ob die Dunkelheit etwas mit sich gebracht hätte. Kaori rief mich zurück ins Labor, ihre Stimme klang gepresst. Als ich ankam, sah ich es sofort. Die Sammelkammer war leer. Die schwarze Flüssigkeit war verschwunden. Wie? Begann ich. Kaori deutete auf das Entlüftungsventil. Dort, wo sich normalerweise feine Luftbläschen zeigen, wenn ein Druckausgleich stattfindet, befand sich nun eine schwärzliche Substanz. Dünn, wie Tinte, aber sich bewegend. Sie kroch entlang der inneren Dichtung. Es hat sich durchgedrückt, sagte Kaori. Durch die Versiegelung, trotz Vakuum. Es hat verstanden, wie man hindurchkommt. Ein dumpfer Laut dröhnte durch den Rumpf des Schiffs. Metall stöhnte. Nicht vom Druck. Das kannten wir. Sondern von Kontakt. Körperlicher, direkter Kontakt. Kapitän Volkov meldete sich über die Notfrequenz. Seine Stimme war jetzt nicht mehr ruhig. Wir haben externe Anomalien. Die Außenhaut zeigt Wärmeabgabe, obwohl sie durch die Umgebungstemperatur eigentlich einfrieren müsste. Und die Ballasttanks melden plötzliche Druckanstiege, obwohl kein Wasser zugeführt wird. Ich antwortete: Kapitän, wir haben ein Leck. Nicht im Rumpf, in der Integrität. Etwas ist in das Schiff eingedrungen. Visuell? Fragte er. Noch nicht, aber es bewegt sich. Es hat das Labor kontaminiert. Volkov schwieg für eine Sekunde. Dann: Sofortige Quarantäne des Sektors. Notfallversiegelung aktivieren. Ich rannte zum Terminal, aktivierte die Notabschottung des Laborbereichs. Die Türen fuhren mit zischendem Druck zu, die Kontrolllichter wechselten von grün auf rot. Doch wir wussten beide, es war längst zu spät. Ich habe die Substanz auf dem Weg zur Hauptluftröhre gesehen, sagte Kaori. Wenn sie es schafft, sich in die Luftzirkulation einzuschleusen, sind wir nicht mehr sicher. Ein neuer Laut, tiefer, vibrierend, schüttelte den Boden. Die Sensoranzeigen explodierten in einer Orgie aus roten Warnsignalen. Und dann passierte es. Die Hauptbeleuchtung starb. Das Schiff lag in vollkommener Finsternis. Nur noch die roten Notlichter blinkten schwach, warfen zuckende Schatten an die Wände. Ich hörte Kaoris Atem, kurz, panisch. Irgendwo in der Dunkelheit klickte ein Relais. Dann war wieder nichts. In dieser Finsternis war es nicht nur dunkel, es war lebendig. Das Schiff war nicht mehr unser Werkzeug. Es war unser Feind geworden. Oder besser, das, was sich darin eingenistet hatte. Die Substanz, intelligent, bewusst, war kein Symbiont, kein zufälliger Fund. Sie war ein Parasit. Und wir waren jetzt der Wirt. In der roten Notbeleuchtung wirkte alles an Bord der Blackwater Sentinel wie in einem Fiebertraum. Die glatt polierten Metallwände, die eben noch nüchtern und funktional gewirkt hatten, erschienen nun wie das Innere eines lebenden Organismus. Pulsierend, beobachtend, voller unterdrückter Bewegung. Ich stand Schulter an Schulter mit Kaori in der Laborzentrale. Ihr Atem ging schnell, ihre Pupillen waren weit. Der Strom war gefallen, aber irgendetwas versorgte das Schiff noch mit Restenergie. Wahrscheinlich die Notbatterien, deren Betriebsdauer im besten Fall 12 Stunden betrug. Doch angesichts der massiven Systemstörungen würde uns das kaum helfen. »Hörst du das?« flüsterte sie. Ich horchte. Über das leise Brummen der Lüftung hinweg hörte ich ein leises, schleifendes Geräusch, wie nasser Stoff, der über Metall gezogen wird. Aber es kam nicht von außerhalb des Schiffes, es kam aus den Wänden. »Verdammt«, murmelte ich, »es ist bereits überall.« Kaori schüttelte den Kopf. »Nicht überall, noch nicht. Aber es verteilt sich, systematisch.« Plötzlich schoss ein grelles Aufblitzen über einen der Notmonitore. Nur 1 Sekunde, aber genug, um eine Silhouette zu sehen. Eine dunkle, schlanke Gestalt. schemenhaft, kriechend durch einen Versorgungsschacht. Ich riss das Mikrofon des internen Comm-Systems an mich. Zentrale Anbrücke, Kapitän Volkov, bitte melden. Wir haben Bewegungen innerhalb der Hülle, wiederhole. Substanz hat Zugang zu strukturellen Komponenten. Stille. Dann nur ein Knacken, gefolgt von Rauschen. Kaori trat an den Notterminal. Kommunikation zur Brücke unterbrochen. Auch Navigation ist tot. Es gibt keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Ich versuchte ruhig zu bleiben. Wir mussten einen klaren Kopf bewahren, sonst würde uns die Panik den Verstand rauben. Lass uns zur Technikstation. Vielleicht hat Robert noch Zugriff auf die Hauptstromverteiler. Wir verließen die Laborzentrale und bewegten uns durch den dunklen Korridor. Das Notlicht warf flackernde Schatten, die sich bewegten, als hätten sie ein eigenes Leben. Ich hielt instinktiv den Atem an, als wir an einem Belüftungsgitter vorbeikamen, dort, wo ich zuvor die schwarze Substanz gesehen hatte. Doch diesmal war da nichts. Kein Tropfen, keine Spur. Das machte es schlimmer. Als wir das Technikmodul erreichten, standen die Türen offen. Das Licht dort war ebenfalls ausgefallen. Drinnen war es still. Zu still. »Robert?« rief Kaori. Ihre Stimme hallte hohl durch das Dunkel. Keine Antwort. Langsam traten wir ein. Die Luft war schwer, elektrisch geladen, als wäre sie mit Spannung gesättigt. Ich blinzelte, versuchte mich an die Dunkelheit zu gewöhnen, und dann sah ich ihn. Oder besser, das, was von ihm übrig war. Robert lag halb unter dem Schaltpult, seine rechte Hand ausgestreckt, als hätte er im letzten Moment noch einen Knopf erreichen wollen. Sein Gesicht war zur Seite gedreht, eingefroren in einem Ausdruck schierer Fassungslosigkeit. Sein Körper war unversehrt, aber seine Augen waren pechschwarz, nicht ausgedrückt wie bei Verwesung, nicht blind vor Tod, sondern glänzend, tief und lebendig. »Geh zurück!« zischte ich, packte Kaori am Arm und zog sie hinaus. Ein leiser Laut, ein fast menschliches Gurgeln drang aus Roberts Kehle. Aber seine Brust hob sich nicht. Es war, als hätte der Körper ein Echo, das noch nicht begriffen hatte, dass der Wirt gestorben war. Wir rannten. Die Gänge wirkten nun enger, gewundener. Die Struktur des Schiffs hatte sich verändert. Oder war es nur die Wahrnehmung? Lichter flackerten, Alarme piepten ziellos, manche in absurden Mustern, als würde jemand sie aus Spaß manipulieren. Wir erreichten die zentrale Kommandoebene, wo auch Tomasch stationiert war. Die Tür stand halb offen, verkeilt durch ein zusammengebrochenes Bedienelement. »Tomasch«, rief ich, schob mich hindurch. Er saß noch an seinem Platz. Der Bildschirm vor ihm war dunkel, doch auf seinem Schoß lag das Notfall-Sonar-Tablet, eingeschaltet, schwach beleuchtet. Ich beugte mich vor. Das Display zeigte keine bekannten Tiefenstrukturen mehr. Keine Bodenkontur, keine Echos. Nur eine einzige große Form. Oval, flach, ausgedehnt, direkt unterhalb unseres Schiffes. Mehr als 400 Meter im Durchmesser. Kaori flüsterte, das ist nicht der Meeresboden. Ich bestätigte es stumm. Es war zu regelmäßig, zu symmetrisch. Kein geologischer Zufall, kein Vulkan, kein Plateau, sondern etwas anderes. Etwas, das atmete. Thomas hob langsam den Kopf. Seine Lippen waren blutig, als hätte er sie selbst aufgebissen. Seine Augen flackerten zwischen Angst und Klarheit. »Es, hör zu«, sagte er. »Es versteht uns.« Kaori und ich starrten ihn an. »Was meinst du?«, fragte ich. »Es hat uns nicht einfach entdeckt.« Wir haben es gerufen, mit jedem Ping, jedem Licht, jeder Analyse. Ein plötzlicher Alarm durchbrach das Gespräch. Laut, schrill, Druckverlust in Sektion C. Die automatische Stimme wiederholte es. Druckverlust in Sektion C. Ich sah Kaori an. Das ist der Laderaum. Die Sektion, in der wir die ersten Proben gelagert hatten. und in der sich einer der Hauptausgänge für die Notfluchtkapseln befand. Die Lichter gingen wieder aus, dann wieder an, aber diesmal war es nicht das sterile rote Licht der Notbeleuchtung. Es war schwärzer. Irgendetwas hatte die Lichttemperatur verändert. Die Schatten flossen an den Wänden entlang, fast wie Tinte. Und dann roch ich es. Metallisch, scharf, wie aufgelöste Elektronik, vermischt mit Seetang und Blut. Tomasz stand plötzlich auf. Seine Bewegungen waren ruckartig, unkoordiniert. »Wir sind Eindringlinge«, sagte er. Dann ging er einfach los, in Richtung der Sektion C. Kaori wollte ihn zurückhalten, aber ich schüttelte den Kopf. »Er ist nicht mehr er selbst.« Sie verstand. Denn irgendwo tief in uns hatten wir es beide gespürt. Das Schiff war nicht mehr unser Werkzeug. Es war jetzt ein Tempel. Ein Tempel für etwas, das niemals hätte geweckt werden dürfen. Tomasz verschwand lautlos im Schatten des Korridors. Kein Wort, kein Blick zurück. Nur das Flackern der Notbeleuchtung glitt über seine Schultern wie das Zucken eines elektrischen Nervs. Kaori und ich standen reglos da. Die Luft war kalt geworden. Schmerzend kalt. So, als hätte die Kälte nicht mehr nur physikalischen Ursprung, sondern psychologischen. Eine Kälte, die aus Wissen bestand. »Wir müssen zur Brücke«, sagte ich leise. »Wenn Kapitän Volkov noch lebt, kennt er vielleicht einen Notmechanismus zur Oberflächenflutung.« Kaori nickte stumm. Der Weg durch die oberen Decks war wie ein Abstieg in eine andere Realität. Die Gänge wirkten nun unendlich. Der Schiffsrumpf war von einem dumpfen Grollen erfüllt, das durch den Stahl wanderte wie ein Knochenbruch, der nicht heilt. Ich konnte nicht sagen, ob es mechanischer oder biologischer Ursprung war. Vielleicht war es beides. Als wir die Brücke erreichten, war sie verlassen. Die Monitore zeigten nur statisches Rauschen. Die Navigation blinkte wirr, als hätte jemand die Daten absichtlich sabotiert. Der große Hauptbildschirm flackerte zwischen einem verzerrten Tiefenprofil und schwarzem Nichts. Doch auf dem Boden kniete jemand. Kapitän Vadim Volkov. Er war mit dem Rücken zu uns gedreht, starrte auf die Konsole vor ihm, die mit zerborstenen Glasplatten und zerrissenen Kabeln übersät war. Seine Schultern hoben und senkten sich gleichmäßig, fast zu gleichmäßig. »Kapitän?« fragte ich vorsichtig. Er antwortete nicht. Ich trat näher. Kaori blieb hinter mir, ihre Schritte vorsichtig, leise. Als ich mich ihm näherte, sah ich es. Der Boden um ihn herum war bedeckt mit einer schwarzen, glänzenden Substanz. Dieselbe wie in der Probe. Sie pulsierte leicht, als würde sie atmen. Und sie berührte ihn. Langsam, kriechend, wie eine Umarmung. »Ich wollte es stoppen«, sagte er plötzlich, ohne sich umzudrehen. »Ich wollte euch retten.« »Was ist passiert?«, fragte ich. »Was ist das?« Er drehte langsam den Kopf. Sein Gesicht war schweißnass, die Augen blutunterlaufen, aber noch klar. »Es war da, bevor wir kamen. Wir haben es nur geweckt.« »Was ist es?«, fragte Kaori. »Es ist alt, älter als der Meeresboden selbst. Vielleicht ist es nicht einmal von hier.« Er zeigte mit einer schwachen Bewegung auf das Hauptpanel. »Unter dem Schiff liegt eine Struktur, kein Fels, keine Höhle. Es ist geometrisch, symmetrisch, als wäre es gebaut worden.« Ich erstarrte. Kaori trat an einen der Seitenmonitore und versuchte, das externe Kamerasystem zu reaktivieren. Nur ein Bruchteil der Linsen funktionierte noch. Doch was sie zeigten, ließ uns beide verstummen. Der Meeresboden unter uns war kein natürlicher. Er war glatt, schwarz. Und er bewegte sich. Nicht durch Strömung, nicht durch Erschütterung, sondern wie Haut, die atmet. Dann kam die Bewegung. Plötzlich, massiv, von unten. Eine Druckwelle riss durch das Schiff, die Brücke erzitterte, Konsolen explodierten in Funken, eine Seitenwand brach mit metallischem Kreischen auf. Schwarze Flüssigkeit floss hinein, nicht tropfend, sondern gezielt, wie ein Organ, das sich öffnete. Kapitän Volkov sprang auf.
»Zurück!«
Er stürzte sich auf die Notentriegelung der Ballaststeuerung, ein mechanischer Hebel, 2 Meter neben der Hauptkonsole, die manuelle Notflutung. Der letzte Ausweg. Die schwarze Masse war nun überall. Sie kroch aus der Wand, aus der Decke, sogar aus dem Boden. Wie Blut, das durch den Rumpf sickerte. Kaori wollte helfen, aber Volkov schrie, »Nein, wenn ihr überleben wollt, geht! Jetzt!« Ich zögerte. Er drehte sich zu mir, seine Augen voller Entschlossenheit. »Ich habe dieses Schiff kommandiert. Ich beende es!« Dann riss er mit aller Kraft an dem Hebel. Ein metallischer Ruck ging durch den Rumpf. Das Schiff begann zu beben. Die Triebwerke gaben ein letztes, gequältes Stöhnen von sich. Die Drucktanks der Ballaststeuerung entleerten sich mit einem gewaltigen, schreienden Zischen. Ich fühlte, wie sich das Gewicht unter meinen Füßen veränderte. Wir stiegen auf. Unkontrolliert. Schnell. Gefährlich. Kaori und ich rissen uns von der Szene los, stolperten zurück in den Hauptgang, während hinter uns das Brückenfenster zerbarst. Ich drehte mich im letzten Moment um und sah Kapitän Volkov noch einmal. Er war umgeben von Dunkelheit. Dann verschwand er in ihr. Das Schiff ächzte unter der plötzlichen Druckveränderung. Wände verbogen sich, Nähte quietschten, als würde das Metall lebendig. Die Temperatur fiel rapide. Der Notstrom flackerte in verzweifelten Pulsen. Wir erreichten die Sicherheitsschleuse zum Überlebensraum, eine Notfallkapsel tief in der Schiffswand eingelassen. Ich schloss die Tür, Kaori aktivierte die mechanische Verriegelung. 3 Bolzen fuhren aus. Druckluft zischte. Wir waren versiegelt. Der Aufstieg war ruckartig. Schmerzhaft. Ohne Computerkontrolle war die Geschwindigkeit gefährlich. Die Wände zitterten bei jedem Meter. Aber es war besser, als unten zu bleiben. Kaori saß zusammengesunken neben mir, zitternd. Ich wusste nicht, ob vor Kälte oder Angst. Ich setzte mich ihr gegenüber, zog die Knie an die Brust und versuchte zu atmen. Wir waren dem Ding entkommen. Vielleicht, aber der Preis war hoch gewesen. Zu hoch. Die Sekunden zogen sich wie Stunden, während wir in der Überlebenskapsel an die Oberfläche schossen. Ohne Steuerung, ohne Richtungsstabilität. Nur durch die gewaltsam aktivierten Notballastventile in Bewegung gesetzt. Die Kapsel vibrierte bei jeder Druckveränderung, das Metall schrie und ächzte, als würde es gleich zerbersten. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Meine Uhr war beim Aufprall gegen die Wand zerstört worden, ebenso wie das Hauptterminal, doch ich wusste, wir waren in großer Tiefe gestartet. Wahrscheinlich bei über 6000 Metern. Der Druckunterschied, den wir gerade durchlebten, war lebensgefährlich. Jeder Meter nach oben bedeutete eine weitere potenzielle Gefahr. Dekompression, Zerreißen von Geweben, Kreislaufkollaps. Kaori hatte die Augen geschlossen. Ihr Gesicht war blass, ihre Lippen leicht bläulich. Ich tastete nach dem kleinen Sauerstoffregler über unseren Köpfen und stellte die Versorgung höher. Ein Zischen erfüllte die Kapsel, als frischer Sauerstoff in den winzigen Raum gepumpt wurde. Die schwarze Masse war nicht mit uns in die Kapsel gelangt. Dessen war ich mir sicher. Wir hatten sie ausgesperrt. Und doch, ein Gefühl ließ mich nicht los. Ein Drücken hinter dem Auge, ein Flimmern am Rand meines Blickfeldes, als wäre etwas mitgekommen. Nicht physisch, etwas anderes. Nach einer gefühlten Ewigkeit, vielleicht 30 Minuten, vielleicht mehr, kam der Aufprall. Nicht heftig, aber deutlich. Die Kapsel schwamm nun. Wir hatten die Oberfläche erreicht. Ich öffnete vorsichtig die obere Klappe. Salzwasser drang herein, kühl und schaumig. Sonnenlicht flackerte durch die Gischt, nicht direkt, nur in kurzen, schmerzhaft hellen Reflexionen. Es war Tag, ein neuer Tag. Die Oberfläche des Ozeans war ruhig. Zu ruhig. Keine Möwen, kein Wind, keine Wellen. Nur endloses glattes Wasser, das sich bis zum Horizont erstreckte. Ich half Kaori nach oben. Gemeinsam kletterten wir auf die Außenhülle der Kapsel. Der Himmel über uns war wolkenlos. Die Sonne stand tief. Wahrscheinlich war es früher Vormittag. Wir waren allein. Kein Schiff, kein Funkgerät. Nur das entfernte Dröhnen unserer Erinnerung, das immer noch in unseren Köpfen nachhallte. Ich holte die Notboje aus dem Notfallkasten und aktivierte das Signal. Eine kleine Antenne schoss in die Höhe, blinkte rot. Dann hieß es: Warten. Kaori sprach kein Wort. Sie starrte nur ins Wasser. Ich versuchte es zu ignorieren. Doch irgendwann flüsterte sie: Hörst du das? Ich horchte. Da war es. Ein tiefes Grollen. Unter Wasser. Weit entfernt. Fast wie ein seismischer Puls. Ein Beben? Oder... Ich wollte es nicht aussprechen. Nach ungefähr 2 Stunden, schätzte ich, tauchte am Horizont ein Punkt auf. Ein Schiff. Militärisch. Grau, massig, mit Funkmasten und Hubschrauberdeck. Ich fühlte Erleichterung. Doch sie war nicht vollständig. Sie war schwer und zögernd. Der Zerstörer näherte sich. Ein Boot wurde ausgesetzt. 2 bewaffnete Männer in Schutzkleidung kamen an Bord. Kein Wort. Nur kontrollierter Blickkontakt. Sie brachten uns in das kleine Boot und reichten Decken. Ich spürte die Wärme kaum. An Bord des Zerstörers wurden wir getrennt. Kaori wurde in einen anderen Raum gebracht. Ich wurde medizinisch untersucht. Blutdruck, Pupillen, neurologische Tests. Dann setzte man mich in einen abgedunkelten Raum. Klimatisiert, leer bis auf einen Tisch, 2 Stühle und eine Kamera in der Ecke. Nach etwa 20 Minuten trat ein Mann ein. Anzug, Krawatte. Keine Rangabzeichen, keine Vorstellung. Er setzte sich mir gegenüber, faltete die Hände. Dr. Mendes, Sie sind also die Einzige, die den Vorfall überlebt hat. Ich sagte nichts. Er blickte auf ein Tablet vor sich. Kapitän Volkov, tot. Dr. Ishida, vermisst? Tomasz Krawiec? Nicht aufgefunden. Der Rest der Besatzung, keine Lebenszeichen. Das Schiff, verschwunden. Komplett. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Die Blackwater Sentinel. Verschwunden? Unsere Aufklärung hat keine Spur gefunden. Keine Trümmer. Kein Öl. Keine Lecks. Nicht einmal Luftblasen. Als wäre es nie existiert. Er hob den Blick. Aber das Schiff existierte. Und was sich darunter befand, ebenfalls. Ich öffnete den Mund, aber er hob die Hand. Was auch immer Sie gesehen haben, Dr. Mendes, es wird nicht Teil der Akte. Es wird nicht dokumentiert. Verstehen Sie? Ich verstand. Er legte ein Dokument vor mich. Geheimhaltungsstufe Gamma 4. Lebenslange Schweigepflicht. Ich unterschrieb. Was blieb mir auch übrig? Ich wurde noch 2 Tage an Bord festgehalten. Medizinisch betreut, befragt. Dann brachte man mich in ein kleines Flugzeug. Keine Fenster. Kein Zielort genannt. Als ich schließlich wieder festen Boden betrat, war es ein Ort, den ich nicht kannte. Doch auf dem Parkplatz stand ein Wagen. Schlüssel steckten. Und im Handschuhfach ein Vertrag. Forschungsleitung. Privates Labor. Hohe Bezahlung. Unterschrieben von einer Regierungsstelle, die offiziell nicht existiert. Ich nahm das Angebot an. Doch manchmal, wenn ich nachts allein bin, spüre ich das Flimmern wieder. Dieses leichte Flüstern am Rand des Gehörs. Dieses schwarze Ziehen in der Brust. Etwas ist mitgekommen. Etwas, das nun in mir weiterlebt. 2 Monate waren vergangen, seit ich aus der Tiefe zurückgekehrt war. Mein neuer Arbeitsplatz lag versteckt in einem abgelegenen Industriekomplex am Rand einer namenlosen Kleinstadt. Die Gebäude wirkten wie aus dem Boden gestanzt, rechteckige Betonhüllen ohne Fenster, nur von einzelnen Kameras bewacht. Niemand sprach miteinander, außer wenn es notwendig war. Kein Guten Morgen, kein Wie geht's. Nur Blicke, verschlossen und wachsam. Alle wussten, dass hier etwas nicht stimmte, aber niemand sprach es aus. Ich war die Leiterin des sogenannten biologischen Analyseprogramms Sektion D. So stand es jedenfalls auf dem Namensschild an meiner Labortür. Was ich wirklich untersuchte, wurde nie konkret ausgesprochen, aber ich wusste es. Die schwarze Substanz. Sie war hier. Nicht dieselbe, die die Blackwater Sentinel befallen hatte, davon war nichts geborgen worden. Doch Proben existierten. Alte Proben. Tiefgefroren in mit Flüssigstickstoff ummantelten Containern. Einige stammten angeblich von Bohrkernen aus der Arktis, andere von Tiefseegrabungen nahe Indonesien. Aber die Struktur war dieselbe, nicht biologisch im herkömmlichen Sinn. Kein Zellkern, keine DNA. Aber sie bewegte sich. Reagierte auf Hitze, Licht, elektrische Impulse. Und, das war das Beunruhigendste, sie erinnerte sich. Sie speicherte Formen, Bewegungsmuster. Und sie bildete Muster, wenn man sie lange genug beobachtete. Fraktale, Spiralen, Symmetrien, wie man sie in der Natur nicht fand. Zumindest nicht bei irdischen Lebensformen. Ich bekam Zugriff auf alte Forschungsakten. Einige stammten aus den späten 40er Jahren. Operationen, die angeblich der Suche nach U-Boot-Wracks dienten, hatten in Wahrheit nach anomalen Gesteinsformationen gefahndet. Eines der Dossiers zeigte eine Aufnahme aus dem Jahr 1949. Schwarz-weiß, verrauscht, aber deutlich zu erkennen. Eine ovale Struktur, fast 100 Meter breit, auf dem Grund des Pazifiks. Der Rand war exakt kreisförmig. Im nächsten Bericht stand nur: Expedition abgebrochen. Personalverlust. 11 Personen, keine Bergung möglich. Dann war da noch Projekt Gerion. Klassifiziert, zensiert, kaum lesbar. Aber ich fand eine Notiz am Rand eines Dokuments, handschriftlich. Sie kommen nicht von hier. Aber sie waren hier, bevor wir es waren. Ich begann zu verstehen, warum Kapitän Volkov so verzweifelt gewesen war. Die Regierung wusste von dem Wesen, schon lange. Und sie hatte uns nicht gewarnt. Ich wollte mit Kaori sprechen. Ich wollte wissen, ob sie es auch fühlte. Diese ständige Anspannung, als würde etwas unter der Haut pulsieren, das nicht dorthin gehörte. Doch ich durfte keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Ihr Aufenthaltsort war mir nicht mitgeteilt worden. Auf Nachfrage bekam ich nur die Antwort. Dr. Ishida ist in einer geschlossenen Nachbesprechungsphase. Für ihre Sicherheit ist Distanz erforderlich. Das klang nicht nach medizinischer Betreuung. Das klang nach Internierung. Eines Morgens fand ich auf meinem Labortisch ein versiegeltes Kuvert. Kein Absender, nur mein Name in blockigen Buchstaben. Darin ein USB-Stick, eine einzige Datei. Videoformat. Ich sperrte mein Büro, zog die Vorhänge zu und spielte das Video ab. Es zeigte die Tiefseekamera der Blackwater Sentinel. Eine Aufzeichnung, die ich nie zuvor gesehen hatte. Das Datum war exakt 12 Stunden vor dem Angriff auf das Schiff. Die Kamera fuhr in einer Tiefe von etwa 6.800 Metern über den Meeresboden. Dann hielt sie plötzlich an und zeigte ihn, den Eingang. Eine perfekt runde Öffnung, etwa 30 Meter im Durchmesser. Sie lag inmitten eines polygonalen Musters, das sich über mindestens 200 Meter erstreckte. Der Grund war schwarz, glatt, unnatürlich. Aus dem Loch stieg kein Wasser, kein Sediment, nur Dunkelheit. Nicht normale Dunkelheit, sondern eine, die zu blicken schien. Ich stoppte das Video. Mein Herz raste, meine Hände zitterten. Wer hatte mir das geschickt und warum? Ich kehrte das Kuvert um. Eine zweite Nachricht fiel heraus, gedruckt, nur 3 Sätze. Du warst nicht die Erste, du wirst nicht die Letzte sein, wir bohren weiter und etwas hört uns. Ich hörte in diesem Moment das Geräusch. Ein leises Kratzen. Es kam nicht vom Bildschirm. Es kam aus der Wand. Langsam. Rhythmisch. Als würde etwas von innen gegen das Metall tippen. Ich stand auf, stellte mich vor die Wand, legte mein Ohr dagegen und in der Ferne, durch Schichten aus Isolierung, Beton und Stahl, hörte ich es. Ein Flüstern, keine Sprache, kein Ton, den ein Mensch machen könnte. Ich kündigte nicht. Ich sagte nichts. Ich arbeitete einfach weiter. Denn ich wusste, wenn ich auch nur den kleinsten Versuch unternehmen würde, das Labor zu verlassen oder zu fliehen, wäre mein Schicksal besiegelt. Nicht mit einer Entlassung, sondern mit dem Verschwinden. So wie viele vor mir. Die Geräusche in der Wand hörten nicht auf. Sie wurden leiser, aber regelmäßiger. Manchmal kamen sie in der Nacht. Manchmal direkt während ich Proben analysierte. Immer exakt 3 rhythmische Klopfzeichen. Dann Pause, dann 3 weitere. Ich sprach mit niemandem darüber. Ich dokumentierte nichts. Ich installierte keine Kameras. Aber ich hörte es. Und ich wusste, es hörte mich. Eines Abends, es war genau 102 Tage nach dem Zwischenfall in der Tiefsee, kam ich ins Labor und fand die Tür zur Sektion D unverschlossen. Normalerweise verriegelte sie sich nach jedem Betreten automatisch. Doch nun stand sie einen Spalt weit offen. Kein Licht brannte, keine Geräusche. Nur Dunkelheit und ein schwacher Geruch nach Eisen. Ich trat ein. Die Temperatur war gesunken. Etwa auf 5 Grad Celsius. Der Atem stand mir in kleinen, weißen Schwaden vor dem Gesicht. Die Proben waren geöffnet. Alle. Die Sicherheitsbehälter lagen auf dem Boden, als hätte sie jemand von innen aufgedrückt. Die schwarze Substanz, jene uralte, unklassifizierbare Masse, war ausgetreten. Doch sie hatte sich nicht ausgebreitet. Nein, sie hatte sich gesammelt. In der Mitte des Raums war ein Muster entstanden. Es war nicht zufällig. Es war exakt. Ein Kreis mit einem Durchmesser von etwa 2,5 Metern, umgeben von konzentrischen Linien und geometrischen Mustern, Dreiecke, Achtecke, Spiralen, alles perfekt symmetrisch. Ich wusste, was es war. Ich hatte es im Video gesehen. Es war dasselbe Muster wie der Eingang auf dem Meeresboden. Ich kniete mich nieder, betrachtete die schwarze Fläche in der Mitte. Sie spiegelte mein Gesicht. Doch nicht mein aktuelles. Es war jünger und dann älter und dann nicht mehr menschlich. Die Fläche pulsierte und sie sprach zu mir, nicht mit Worten, nicht mit Geräuschen, sondern mit Gedanken, wie ein Signal, das tief in mein Bewusstsein eindrang, durch jede Schicht, jeden Widerstand. Du warst unten. Du hast mich berührt. Jetzt gehörst du mir. Ich riss mich los, stand auf, wankte rückwärts. Doch meine Füße wollten nicht gehorchen. Etwas in meinem Kopf begann sich zu verschieben. Erinnerungen wurden neu zusammengesetzt. Gedanken, die nicht meine waren, drängten sich nach vorn. Bilder von Orten, die nicht auf dieser Welt existierten. Von Strukturen unter Ozeanen, unter Sand, unter Eis, Milliarden Jahre alt. Wartend, träumend. Ich sah Wesen, die keine Form hatten, keine Sprache, nur Präsenz. Sie waren da, als die ersten Sterne entstanden. Sie hatten gewartet. Und nun wachte eines davon auf. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, war ich in einem anderen Raum. Weiß. Steril. Ich war an ein Bett gefesselt, mit Gurten an Armen und Beinen. Eine Kamera beobachtete mich. Ein Mann betrat den Raum. Derselbe wie damals auf dem Schiff. Anzug, Krawatte, kein Name. Dr. Mendes, sagte er ruhig. Sie sind zusammengebrochen. Wir mussten sie isolieren. Nur zur Sicherheit. Ich sagte nichts. Er trat näher. Sie haben Kontakt aufgenommen. Sie verstehen nun, nicht wahr? Ich schloss die Augen. Er lächelte. Wissen Sie, warum wir sie nicht eliminieren, obwohl sie zu viel wissen? Ich sah ihn an, weil sie nicht mehr sie sind. Ich verstand. Ich war ein Gefäß geworden, nicht besessen, nicht kontrolliert, sondern verändert, umgeformt. Mein Denken war noch mein eigenes, aber durchsetzt von etwas anderem, einer Struktur, die größer war als alles, was der Mensch je erfassen konnte. Der Mann nickte. Er wusste es. Er öffnete meine Gurte. Sie sind bereit. Der zweite Kontakt beginnt in 3 Tagen. Sie fliegen mit. Wohin? Fragte ich nicht. Ich wusste es bereits. Zurück in die Tiefe. Dorthin, wo die Oberfläche nicht mehr existierte. Wo das Licht nie hinkam. Wo das Warten ein Ende fand. Unter dem Ozean. Unter dem Grund. Dort, wo das Erste noch immer schläft und endlich zu träumen beginnt.